also auf diese Säule des Kreuzes oder ein Bildnis des Christus Pantokrator. Das war in den ersten Jahrhunderten in den Basiliken sehr häufig. Und so ist es auch gewesen. Die einzige eigentliche Ausnahme ist der Petersdom, Peterskirche gewesen, wo der Papst mit dem Gesicht eigentlich zur Versammlung zelebriert hat, weil in Rom man sehr traditionell noch war und man unbedingt auch nach Osten sich wenden wollte, bewusst nach Osten. Nun war aber die Peterskirche so gebaut, also topografisch, dass es nicht möglich war, dass die nicht geostet war, die Kirche. Der Petersdom ist nicht geostet, die Tür ist im Osten also. Und die Apsis ist im Westen. Deswegen wollten die Päpste nicht sich umdrehen nach Westen. Und sie wollten unbedingt nach Osten schauen. Deswegen war es. Aber erstens auf dem Altar waren auch Bildnisse des Kreuzes aufgestellt zwischen dem Papst und den Gläubigen. Und außerdem war er ziemlich entfernt, wie es heute noch zu sehen ist, von der Versammlung. Und bis ins 9. Jahrhundert gibt es Zeugnisse, dass dieser Papstaltar während der Wandlung, während des Hochgebetes, wurde es mit Tüchern zugezogen, mit Vorhängen, wie es heute noch in der Ostkirche der Fall ist. Wenn Sie mal in einer byzantinischen Messe waren oder griechisch-katholischen, die haben ja eine Ikonostase, ja, und dann noch einen Vorhang. Und wenn der Priester die Wandlung beginnt, zieht der Diakon dem Ministrant den Vorhang zu. Das ist noch ein Überbleibsel. Auch in Rom war das so. Der Papst, als der Papst dann zelebriert hat, hat man einen Vorhang zugezogen. Das heißt, man hat ihn nur gehört, nicht gesehen. Von daher ist dieses Argument zugunsten der sogenannten Zelebration zum Volk hin von der Peterskirche nicht zu gebrauchen. Das hat einen anderen Stellenwert. Und wenn man die Bilder sieht, noch auch während des Konzils, wie der Papst zelebriert hat, das war meistens ein sehr großes Kruzifix, ein großes, sodass man wirklich den Papst nicht gesehen hat, fast die Menschen. Auch wenn er mit dem Gesicht, sagen wir, zur Versammlung zelebriert hat. Er war einfach hinter diesem riesen Kruzifix und hat vor sich nur das Kruzifix gehabt. Ist nur nebenbei gesagt. Ja. Also ausgehend von der Wahrheit des Glaubens, was die Heilige Messe ist, die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, der ständige Hinweis auf das Kreuz Christi, ständiger Hinweis, daraus folgt auch unser praktisches Verhalten, unser praktisches Zelebrieren. Wie sollen wir zelebrieren, um dieser Wahrheit möglichst nahe zu kommen, gerecht zu werden? Wiederum der Grundsatz von der Wahrheit des Glaubens kommt das Gesetz des Betens, unseres Ritus, unseres Verhaltens. Lex credendi, lex orandi. Und so durch die tägliche Darbringung der Heiligen Messe werden wir erinnert, noch einmal, dass es kein anderes Heil gibt als im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Und dass Gott selbst die Fortdauer seines Opfers vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang gesichert wissen will, damit der Lobpreis der Verherrlichung und der Danksagung niemals unterbrochen werde. Wie ergreifend ist das? Als der Herr am Kreuze hing und für uns gestorben ist, was war die erste Absicht des Kreuzesopfers des Herrn, seine Hinopferung? Es war die erste Absicht, das erste Ziel, das Wichtigste. Die Anbetung und Verherrlichung des Vaters. Er hatte gesagt, Vater, verherrliche deinen Sohn. Vater, verherrliche deinen Sohn. Und hat gesagt, ich habe dich auf Erden verherrlicht. Das war ständig. Also die Heilige Messe ist in erster Linie das Kreuz des Opfers und davon natürlich die Heilige Messe. Die höchste Verherrlichung und Anbetung Gottes, die es überhaupt möglich ist. weil die ist vollzogen worden vom Sohn Gottes selber, vom Gottmenschen, ja. Und deswegen ist der Akt der Anbetung Jesu am Kreuze so unendlich, ja, dass er alle Zeiten und Orten füllt und nie aufhören kann. Sein Tod, ja, er ist einmal gestorben und stirbt nie wieder. Aber der Akt seiner Anbetung beim Sterben, beim Hinopfern am Kreuz, der hört niemals auf. Und das ist das Erste bei der Heiligen Messe, erster Zweck. Die Anbetung, wo Christus erneut sein unendlicher Akt der Anbetung, er wird nicht erneuert, er wird einfach gegenwärtig. Und wir werden hineingenommen in diesen Akt der Anbetung. Wir dürfen hineingehen, uns anschließen diesem Akt der Anbetung, der heiligsten Dreifaltigkeit. Und deswegen ist auch in der überlieferten Liturgie, wie auch in der Ostkirche, in östlichen Riten, in allen, wissen Sie, ständig bei der Heiligen Messe ein Bezug zur heiligsten Dreifaltigkeit, weil das Kreuzesopfer die Verherrlichung der heiligsten Dreifaltigkeit ist. Gott Sohn selber als Mensch, ja, als Priester und Mensch, hat er die heiligste Dreifaltigkeit verherrlicht, den Vater und damit die ganze heiligste Dreifaltigkeit. Es gibt ja nur einen Gott, wenn er Gott verherrlicht, in drei Personen. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass man bei der Heiligen Messe, bei dem Kreuzesopfer, bei der Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, immer auch den Bezug zur heiligsten Dreifaltigkeit zum Ausdruck bringt. Das ist sehr stark in den östlichen Riten, wenn Sie mal das mal erlebt haben oder lesen. Und in der traditionellen Heiligen Messe ist es auch sehr stark ausgedrückt, immer wieder den Hinweis auf die heiligste Dreifaltigkeit. Durch das Gloria Patri, der Priester betet öfters bei der Heiligen Messe, dass Ehre sei dem Vater. Und dabei wendet er sich zum Kreuz hin und macht eine Verneigung, weil das Kreuz ist die Sonne, unsere Sonne, weil das Kreuz Christi ist die größte Verherrlichung der heiligsten Dreifaltigkeit. Und so ist es sehr sinnvoll, denke ich, dass man diese Hinweis auf die Dreifaltigkeit doch wieder in die Liturgie der Heiligen Messe mehr einbezieht, als es in der neuen Form ist, das weniger leider ausgedrückt. Das wäre eine Bereicherung, wie der Papst es wünscht, vielleicht auch von der älteren Form oder von den Ostriten, die uns auch bereichern können. Warum nicht? Also diese Lobpreis der Verherrlichung, Danksagung, Anbetung hört niemals auf, wird niemals unterbrochen. Denn die Menschen ihrem Schöpfer schulden, weil sie ständig seiner Hilfe und des Blutes des göttlichen Erlösers bedürfen zur Tilgung der Sünden, die seine Gerechtigkeit herausfordern. Soweit diese Ausführung von Papst Pius XII. Und dann noch von Papst Paul VI. Papst Paul VI. Hat uns auch eine sehr kostbare Enzyklika geschenkt, die Enzyklika Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens über die Eucharistie, im Jahre 65 zum Abschluss des Konzils. Und vielleicht ist es sinnvoll und nützlich, wenn Sie etwas daraus auch mal hören, von dieser Enzyklika. Der Papst sagt, es ist notwendig, dass wir uns besonders diesem Geheimnis der Eucharistie demütig nahen, indem wir nicht menschlichen Vernunftgründen folgen, die verstummen müssen, sondern mit fester Überzeugung die göttliche Offenbarung annehmen. Der heilige Johannes Chrysostomus, der sich mit so großer Beredsamkeit über das eucharistische Geheimnis äußerte, sagte einmal: Wir wollen Gott überall gehorchen und ihm nicht widersprechen, auch wenn das, was er sagt, unserem Denken und unserer Einsicht als widersprüchlich erscheinen möge. Sein Wort habe den Vorrang vor unserem Denken und unserer Einsicht. So wollen wir uns auch gegenüber dem eucharistischen Geheimnis verhalten, indem wir nicht nur berücksichtigen, was die Sinne feststellen, sondern uns an seine Worte halten, denn sein Wort kann nicht täuschen. Dasselbe haben oft die Lehrer der Scholastik gesagt, dass in diesem Sakrament der wahre Leib und das wahre Blut Christi ist. Das kann man nicht mit den Sinnen feststellen, sagt der heilige Thomas, sondern nur durch den Glauben, der sich auf die Autorität Gottes stützt. Und der heilige Cyril sagt von Alexandrien: Zweifle nicht, ob das wahr ist, sondern nimm vielmehr gläubig die Worte des Erlösers an, der nicht lügt, weil er die Wahrheit ist. Und die Worte des heiligen Thomas sind so ergreifend, wir kennen sie vom Hymnus Adoro te Devote: Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Und der heilige Bonaventura sagte, dass Christus im Sakrament wie in einem Zeichen ist, bereitet keine Schwierigkeit. Dass er aber wahrhaft im Sakrament ist, wie er im Himmel ist, das bereitet die größte Schwierigkeit für den Menschen. Das also zu glauben, ist höchst verdienstlich. Deswegen ist es folgerichtig, dass wir bei der Ergründung dieses Geheimnisses wie einem Stern dem Lehramt der Kirche folgen. Dabei sind wir überzeugt, dass wenn es auch durch den Verstand nicht erfasst und durch das Wort nicht erklärt wird, so doch wahr ist, was von alters her im wahren katholischen Glauben in der ganzen Kirche verkündet und geglaubt wird. Bei der Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens ist es auch notwendig, die geeignete Ausdrucksweise beizubehalten, damit durch den Gebrauch der Lehre nicht entsprechende Worte, nicht falsche Ansichten kommen. Das heißt, wenn wir nicht richtige Ausdrücke verwenden, bezüglich der Eucharistie, das kann gefährlich werden, weil dadurch auch falsche Ansichten entstehen können, durch falsche Begriffe. Und hierzu mahnt der heilige Augustinus, wenn er die unterschiedliche Sprechweise behandelt. Er sagt, die Philosophen verwenden die Worte nach ihrem Gutdünken, die Philosophen, ohne Rücksicht darauf, bei sehr schwer verständlichen Dingen religiösen Empfindens zu verletzen. Wir hingegen, wir die Gläubigen, die Kirche, müssen eine festgelegte Ausdrucksweise befolgen, damit nicht ein beliebiger Wort